Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, Timo Grampes hier im Kompressor-Podcast, in dem jetzt angesagt ist, nachdenken über das Tiersein. Ja, also wenn man so ein Tier sein dürfte, eins mit Fell oder Pelz, welches wäre das wohl? Und was wäre das Schöne dran? Und wie würde man so im dementsprechenden Kostüm aussehen? Es sind echt wichtige Fragen für die mentale Vorbereitung für das Gespräch, das jetzt kommt. Da geht es nämlich um die internationale Subkultur der Furries. Unter einem Furry, zu Deutsch fällig, pelzartig, da kann man einen Menschen verstehen, der sich regelmäßig ein fälliges Tierkostüm anzieht. Ja, und sich zum Beispiel mit Gleichgesinnten trifft, wie das gerade in Berlin-Neukölln passiert. Da haben sich über 2000 Furries aus aller Welt ins gesamte Estrell-Hotel eingemietet und halten da ein riesiges Treffen ab, die Eurofurrens. Und die wird von Sven Tegetow veranstaltet, den ich erstmal gefragt habe, warum Menschen denn eigentlich zu Furries werden.
Ich glaube, das weiß keiner so genau. Ich persönlich bin in diese Community vor über 25 Jahren reingerutscht und hatte schon immer eine Faszination für Tierfiguren in Geschichten und in Comics und in Filmen und bin irgendwann auf die bereits existierende Subkultur in Amerika gestoßen, in dem beginnenden Internet, und habe mir gedacht, wow, es gibt einen Namen für das, was ich da mache, und so ist es dann gekommen. Genauso wie es für Star Trek-Fans eben kurz den Namen Trekkies gibt, gibt es für die Fans von anthropomorphen Tierfiguren, was ein sehr sperriger Begriff ist, halt jetzt den Begriff Furries, weil das einfach, ist viel einfacher zu sagen. Ich bin Furry.
Ich habe mich noch gefragt, was genau eigentlich werden heißt. Ja, ist es nur das Kostüm anziehen oder kann es auch sein, schnüffeln, bellen, auf allen vier laufen, also wirklich so in die Tierrolle gehen?
Das ist es sogar tatsächlich am wenigsten. Bei dem Furry-Fandom, also der Community um Furries, geht es tatsächlich mehr um die Idee und die Fantasie um vermenschliche Tierfiguren. Das heißt, man hat ganz viele Fans von zum Beispiel Disney-Cartoons. Wir haben eine ganz aktive Szene von Künstlern, die Furry-Charaktere darstellen und zeichnen. Wir haben ganz viele Leute, die Geschichten schreiben und Musik machen. Also es ist ganz, ganz viel mehr als nur das Kostüm. Wobei das Kostüm natürlich das ist, was man am deutlichsten sieht. Ja, das sind ja die Leute, die hier zum Beispiel im Hotel auf der Straße rumlaufen und dann den Menschenauflauf verursachen.
Ich würde das ganz viel mehr noch gerne ein bisschen mehr verstehen. Also geht es aber nicht schon um eine alternative Identität und irgendwie auch diese Alltagspersönlichkeit mal einfach an der Tiergarderobe abzugeben?
Ja, damit hat es ziemlich viel zu tun. Also es ist so, dass sehr viele Leute sich im Prinzip eine Tieridentität ausgedacht haben. Aber das ist jetzt nicht ein Tier, was auf vier Beinen läuft und, keine Ahnung, an der Leine am Härchen entlang läuft, sondern wir stellen uns tatsächlich vor, wie das wäre, wenn es Tiere gäbe, die auf zwei Beinen laufen können und intelligent sind wie wir, nur ja vielleicht einfach viel schöner. Ja, oder vielleicht eine andere Kultur auch haben, vielleicht auch miteinander anders umgehen. Ja. Niemand setzt sich natürlich zu Hause hin und macht sich darüber Gedanken. Das ist alles sehr intuitiv. Die Leute sind so, wie sie sind, und wir treffen uns mit Gleichgesinnten. Und darüber nachzudenken, warum wir das jetzt eigentlich machen, das tun wir eigentlich relativ selten, wenn wir nicht gerade zum Beispiel eine Diskussion haben, wie jetzt gerade hier.
Genau, zum Beispiel da. Haben Sie eigentlich schon verraten, welches Tier Sie sind, oder ist das untergegangen bis jetzt?
Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Also mein Lieblingstier ist der Gepard, also die schnellste Raubkatze der Welt, die ironischerweise wahrscheinlich ziemlich genau das Gegenteil von dem ist, was ich im wahren Leben so bin. Ja, also ich bin alles andere als elegant und schnell in meinem wahren Leben, aber in meiner Fantasie denke ich mir, wow, also eine menschliche Raubkatze zu sein, das ist sehr attraktiv. Also sie ist schön und schnell und in gewisser Weise mächtig. Und für mich bei Geparden spielt auch noch die Rolle, dass Geparden unter den großen Raubkatzen wahrscheinlich noch die sozialsten eigentlich sind, ne? Weil die sind eher darauf ausgelegt, schnell wegzulaufen, sind jetzt nicht so wie ein Jaguar oder sowas, der einem vom Baum aus anspringt. Wenn man von einem Gepard nicht wegläuft, dann wird man auch nicht verfolgt.
Verstehe. Wer ist eigentlich dieses Wir in der Szene? Also welche Leute kommen da so zusammen? Es ist ja sehr international, aber kann man schon sagen, naja, es gibt so bestimmte Gruppen, die stechen irgendwie dann doch hervor in der Szene?
Also grundsätzlich ist es eine sehr diverse und sehr bunte Mischung. Wir haben hier tatsächlich alle Stände des Lebens vertreten, vom Studenten bis zum Multimillionär aus der Pharmabranche sind tatsächlich ziemlich alle Gesellschaftsschichten hier vertreten. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir allerdings tatsächlich einen relativ hohen Anteil auch an LGBT und anderen, woanders eventuell marginalisierten Gruppen haben. Und da sind wir auch recht stolz drauf.
Wie lange sind denn die Leute so im Kostüm? Ist das so eine Eventgeschichte eher oder ist das für einige auch eine Alltagsgeschichte?
Das ist tatsächlich eine Sache, was man zu speziellen Anlässen macht, weil tatsächlich, wenn man so ein komplettes Tier-Cosplay-Kostüm hat, das ist natürlich einmal eine ganze Menge Material, was man sich mit herumschlägt. Und natürlich auch bei der aktuellen Hitzewelle, das hält natürlich keiner lange aus. Das heißt, die Leute, die so auf einem Event sind wie hier, die werden ihr Kostüm wahrscheinlich vielleicht mal, wenn es hochkommt, 2-3 Stunden tragen, bis auf so ein paar Extremsportler, bei denen ich auch nicht weiß, wie die das machen. Und ansonsten zu Hause alleine wird wahrscheinlich niemand ein Kostüm anziehen. Was allerdings manche machen schon mal ist, aus Spaß mal mit ihrem Kostüm einfach mal durch den Park zu laufen und ein paar Leute damit zu verblüffen. Das macht immer ausgesprochen viel Spaß.
Ein paar Reaktionen einzusammeln, ich verstehe.
Ja, die sind auch meistens ganz gut, weil wenn man natürlich so ein freundliches Outfit hat, so als Tierfigur oder sowas, die Leute verbinden positive Dinge damit. Und vor allen Dingen auch, wenn Kinder da sind oder sowas, die freuen sich natürlich, wenn riesengroße Kuscheltiere da sind. Und so kann man eine ganze Menge, ja, ich würde schon fast sagen, mal ein bisschen Liebe tanken und auch geben. Das ist eine tolle Sache.
Zum dreijährigen Kind, umarm doch mal diesen 1,90 Meter Hasen da drüben.
Ja,
diesen Rauchenden hier im Neuköllner Park.
Manchmal reicht es nur für ein Bein, aber der Gedanke zählt.
Ich meine, niedlich ist das ja schon, ne? Also ich habe jetzt bis jetzt da keine Kostüme gesehen, die in irgendeiner Hinsicht gemein wären. Was machen denn Furries eigentlich zusammen, außer sich zu so Events zu treffen? Was passiert da?
Naja, also wir haben natürlich eine ganze Menge Leute, die einfach ihren Freundeskreis haben und das tun, was andere Leute mit ihrem Freundeskreis auch machen. Es ist ja nicht so, als ob Leute, die gerne Motorrad fahren, jetzt mit ihren Freunden nur ausschließlich Motorrad fahren würden. Das ist halt, man hat halt irgendwie diese Grundlage, die einen verbindet. Und das ist halt der Ausgangspunkt für ganz viele Dinge, die man machen kann. In meinem persönlichen Freundeskreis oder sowas, wir treffen uns jeden Donnerstag und kochen zusammen. Einfach, weil wir gute Freunde sind und dass wir Furries sind, war halt der Ausgangspunkt, warum wir uns überhaupt getroffen haben. Es ist natürlich wie viele Interessengemeinschaften auch ein toller Ort, um Freunde kennenzulernen.
Also Moment, die kochenden Geparden dann oder die kochenden Menschen?
Die kochenden Menschen. Also ich glaube, im Kostüm zu kochen wäre schon advanced, ja.
So ein Gedanke, der noch aufkam, war der an sowas wie Petplay, ja. Also zum Beispiel im BDSM-Kontext, da gibt's ja sowas wie Hundekostüm oder Pferdekostüm und dann Rollenzuweisung. Und da spielt ja die Tierverkleidung schon eine sexuell ganz klar aufgeladene Rolle. Gibt's das bei Ihnen auch?
Also zwischen Petplay und Furries gibt es definitiv eine Überlappung. Es gibt aber in beiden Bereichen Gruppen, die jeweils mit dem anderen nichts zu tun haben möchten. Also das ist sehr individuell.
Was passiert denn bei Ihnen da jetzt noch, die Tage, die Sie zusammen sind? Also wie läuft das ab? Was sind so Programmordnungspunkte?
Ja, die Convention, wie sie hier abläuft, kann man also durchaus vergleichen mit zum Beispiel einer Science-Fiction- oder einer Anime-Convention. Das heißt, wir haben verschiedene Tracks mit Events, wir haben verschiedene, sag ich mal, Vorträge oder Panels, wo man teilnehmen kann, wo es um verschiedene Tierthemen geht oder verschiedene Fangeschichten. Ja, da gibt es vielleicht Leute, die unterhalten sich über Zootopia zum Beispiel oder da gibt es Leute, die unterhalten sich über Disney-Cartoons. Da wird es Panels geben, wie man sein Kostüm repariert oder wie man die baut. Wir haben hier eine Charity, also für den wohltätigen Zweck haben wir eine Organisation aus Südafrika hier, die sich für die Erhaltung von Geparden zum Beispiel einsetzt, was natürlich gerade jetzt für mich toll ist. Da werde ich natürlich ganz viel spenden. Wir haben ein großes Bühnenprogramm, wo Künstler auftreten, Musiker. Wir haben ein großes Puppentheater am Samstagabend, wo 2 Stunden lang so im Stil von Jim Henson eine Geschichte erzählt wird. Also es geht wirklich tatsächlich so durch alle Bereiche durch.
Menschen in Tiergestalt erobern Berlin-Neukölln auf der Euroference, veranstaltet von Sven Tegetthoff. Danke für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.